Ja, guten Abend auch von mir. Seid ihr alle da? Gut. Ups. Ist eigentlich, ich weiß das gar nicht genau. Kann man eigentlich das irgendwie stimmmäßig auch im Raucherraum hören eigentlich, was ich sage?
Ja.
Ja? Also ich, genau, das, genau, ihr Raucher, irgendwie finde ich es, ach, habt ihr nicht Bock noch mit rüber zu kommen? Ist irgendwie cool, wenn wir alle in einem Raum Gottesdienst feiern, das finde ich richtig cool, da wir auch zusammen sind, einander sehen und ansonsten fühlt man sich immer so belauscht, wenn auch Leute so im Hintergrund irgendwo uns abhören. Wir sind ja nicht bei der Stasi und genau, wenn es hier mal irgendwann, wir hoffen, beten ja auch darum, dass es hier auch mal so voll ist, dass man dann hier irgendwie, ja, man dann hier im Gottesdienst war und dann sagt dann, oh, ich kam gar nicht rein, ich konnte nur im Foyer sein und habe es nur über die Boxen gehört. Ja, liebe Leute, ich wollte euch auch noch eine Geschichte präsentieren, die hat mir jemand erzählt, als wir bei uns im Garten hart am Arbeiten waren und hat mir jemand eine Geschichte erzählt und die hat mich irgendwie berührt und war irgendwie auch, die war auch so albern. Und die hat eigentlich auch gar keinen großen Inhalt. Aber ich habe die ganze Woche habe ich immer drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, die hat irgendeinen Inhalt. Und ich habe ihn gefunden. Also sie hat auch, ich meine, sie hat natürlich sowieso einen Inhalt, aber sie hat auch, glaube ich, eine tiefe Botschaft. Und da derjenige, der mir die Geschichte auch erzählt hat, auch selber heute Abend hier ist, habe ich ihn im Vorfeld gebeten, ob er diese Geschichte hier mal erzählen würde. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen auch ein Gleichnis ist. Aber dazu dann später in der Predigt. Roland, kommst du mal nach vorne? Und erzähl's nochmal von euch zu Hause.
Oh Mann, jetzt wird's wirklich schräg, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hat wirklich nichts mit dem Lobpreisrahmen zu tun. Der war wirklich schräg und also ganz ehrlich, ich muss im Vorfeld sagen, ich bin ein totaler Gegner von Alkoholexzessen, wirklich ein absoluter Gegner. Okay, es ging darum, ein Arbeitskollege hatte, weil wir uns sehr gut verstehen, der ist kein Christ, und irgendwann hat er uns mal so eine Flasche Aufgesetzten geschenkt. Und ich dachte, bäh, ich mag keinen Fusel, bäh, mag ich nicht. Aber ich aus Freundlichkeit habe ich angenommen und probiert, ist aber ganz lecker. Und dann, wie macht man denn sowas? Hat er erzählt, und weil meine Frau super gerne so Haselnüsse sammelt und Brombeeren, hat er gesagt, ich weiß nicht, wohin damit, dann machen wir für die Familie so Aufgesetzten, ne? Okay, mach mal, ne? Und dann ist sie so gefahren nach Aldi und hat da Korn gekauft. Ist ja schräg, ne? Aber gut. Dann kommt die wieder und sagt, boah, das ging gar nicht. Also so Korn bei Aldi kaufen, das ist total fies. Die Leute gucken dich an, so, boah, was ist das denn? Und ich so, was interessieren mich die Leute hier, ne? Kein Problem. Nächstes Mal fahre ich, ne? Ich ganz großkotzig ins Auto. Wie viele Flaschen? Boah, bring mal 4 Stück mit. Meine Eltern wollten und mein Schwager und die so, ja, kein Thema. Und ich gehe so rein, ganz großkotzig, voll cool, na Aldi, und ich merke schon, als ich den Chip in den Wagen rein tue, so boah, irgendwie komisches Feeling. So, ne? Aber es ging noch, war noch easy. Ich gucke, und erstmal sind die Süßigkeiten. Ich habe echt überlegt, ob ich so pseudomäßig ein paar Süßigkeiten packe. Und bin dann angekommen bei diesen Hardcore-Fussel. Ich stand dann da. Und ich habe mich echt umgeguckt, wie so ein, ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie so geguckt, ah ja, guten Tag, ne, ja, der war vorbei, so, huah, ich schnell 4 Flaschen eingepackt und hat Etiketten nach unten gedreht, so dass keiner erkennen konnte, was das denn ist. Ich mit dem Wagen durch und ich merkte, Leute, wirklich, da waren auch wirklich Leute, die, glaube ich, wirklich öfter mal Alkohol konsumieren, die haben mich schon angeguckt, so, boah, was ist das denn für ein, und ich so, oh, so, Kopf nach unten, ne. Direkt eine neue Kasse aufgemacht und ich so, hurra, da gehst du hin, da musst du nicht in der Schlange stehen. Und was war, ein junger Mann, der war noch da, bei seinem Passwort am Eintippen, guckt so hoch, guckt mich an, lächelt, guckt auf das Fließband, oh, und ich so, oh nein, hinter mir, ich guck, der Mann guckt mich schon so an, so, ja, ne, so, mitleidig, so, hilflos, ja, was kann ich dem Mann Gutes tun? Sehr wahrscheinlich war der kein Christ, der hätte sehr wahrscheinlich sofort für mich gebetet. Der dahinter, Alter, durch den ganzen Laden, haute sich 4 Kannen davon rein. Boah. Ich so, nein, darf nicht wahr sein. Und ich so, nee, Sie müssen entschuldigen. Ist so, ist hier gerade Erntezeit, so Haselnüsse und Brombeeren und meine Frau macht aufgesetzt für die Familie. Und der hinter mir guckt so und dann auch so mitleidig so, ja, ist jetzt auch die Zeit dafür. Ne? Und der, hör doch auf, die erste Flasche haust du hier schon auf dem Parkplatz rein. Und ich so, oh, ich kann euch sagen, ich werde nie mehr zu meiner Frau sagen, ey, das ist kein Problem, ich mach das mal eben so. Ne? Also, das war mir eine Lehre. Ich werde jetzt wirklich respektvoller mit so Sachen umgehen.
Ja, vielen Dank. Applaus. Ja, und ich glaube, dass es eigentlich auch bei vielen so ist, hier im Gottesdienst, dass du hier irgendwie was hörst und dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ist doch kein Problem. Aber in der Situation ist es dann plötzlich doch unangenehm und schwierig und peinlich. Und es kostet einen enorm Kraft. Und dann hilft es auch nichts, wenn man dann einfach sagt, ja, ist doch alles easy. Und es gibt Situationen, die sind sehr, sehr schwierig. Und trotzdem müssen wir uns denen natürlich stellen. Und ich finde auch gut, Roland, dass du das gemacht hast. Und auch, dass du durchgezogen hast. Wirklich super, Hut ab. Aber mich hat es so angesprochen. Aber jetzt auch noch ein bisschen mehr hier auch zu dieser Situation. Ich wollte eigentlich, also der Bibeltext, um den es heute geht, steht im Alten Testament im Buch Daniel. Und die Geschichte spielt ungefähr 600 vor Christus im Land Babylonien. Das ist das damalige Weltreich gewesen. Das streckte sich quasi über den gesamten Nahen Osten. Diese Diktatur, dieses Regime herrschte dort in den Ländern Iran, Irak, Syrien, Jordanien, Israel, wie die Länder heute heißen. Und diese babylonische Supermacht kontrollierte alles, kontrollierte den Handel, kontrollierte die Politik, kontrollierte das Militär, kontrollierte das Leben der Leute. Und der König, der Diktator, hieß König Nebukadnezar. Oh, voll der schwierige Name. Genau, das war der Herrscher damals. Und der hat sich das so zur Angewohnheit gemacht, dass er aus seinem Vielvölkerstaat überall halt Leute halt auch verschleppt hat in seine Hauptstadt. Die kamen da in so eine Art Umerziehungslager und die haben da eine strenge Ausbildung bekommen. Und so sind auch Leute aus Israel nach Babylonien gekommen. Und unter anderem halt auch Daniel, der Hauptdarsteller quasi des Buches, aber auch seine drei Freunde, Asaja, Hanania und Mischael. Genau, die kamen halt in dieses Ausbildungslager, 3 Jahre Hardcore-Studium. Ich stelle mir das so vor, die mussten sich ja die Sprache lernen, die Schrift, die Gebräuche, die Sitten, die Gesetze, wie die ganzen Prozeduren da auch am Hof da abgehen, wie läuft die Politik, wie läuft die Kommunikation, wer hat wem was zu sagen, wie ist das mit dem Militär und so weiter. Sie bekamen andere Namen, haben halt auch quasi eine neue Identität bekommen, die hießen dann Schadrach, Meschad und Abednego. Und diese Ausbildung sollte halt dazu beitragen, dass sie mal halt beim König arbeiten konnten und dort in der Verwaltung als hohe Beamte die höhere Laufbahn halt einschlagen können. Und jetzt hatte dieser König Nebukadnezar, kam eines Tages auf die glorreiche Idee, ich mache ein Riesenstandbild, ich schaffe mir meinen eigenen Gott, ein großes Ding, 3 Meter breit, 30 Meter hoch. Und wir werden das einweihen, es wird gebaut, ich stelle das da und da auf und dann organisiere ich mir wahnsinnig viele Musiker, eine Mordskapelle, ein ganzes Orchester und alle Leute der oberen 10.000 sollen kommen, alle Leute aus Funk und Fernsehen, aus Wirtschaft und Politik und jeder, der was zu sagen hat und Militär und Polizei und alle hohen Beamten, alle müssen kommen und sollen diesen, meinen Gott, anbeten. Alle sollen sich vor dem niederknien und diese Statue anbeten. Jetzt haben halt Abednego, Schadrach und Meschach haben halt auch eine Einladung bekommen. Und das war jetzt so, dass diese Einladung nicht so ganz freiwillig war. Bei uns ist das ja was anders, ja. Da ist dann so eine Einladung zum Gottesdienst, man kann kommen oder man kann nicht kommen. Und halt auch dann, wenn man dann im Gottesdienst ist, dann ist man ja auch noch freiwillig, ob man jetzt zum Beispiel die Lieder mitsingen will oder halt auch nicht. Da war das ein bisschen anders. Es gab nämlich die Regeln, einmal musste man kommen. Und zweitens, wenn man nicht mitmachte, dann hatte man Probleme. Dann hatte man nicht nur schlagartig bei einigen Leuten, irgendwie war man da nicht nur schlagartig bei einigen Leuten unten durch. Man hatte auch schlagartig nicht nur nicht keine Freunde mehr. Man hatte sich auch alle seine politischen Connections versaut. Man verlor sogar den Arbeitsplatz und man verlor sogar sein eigenes Leben, indem man einfach in einen Feuerofen gesteckt wurde. Das war so die Regel. So, und jetzt waren, ja, könnten wir auch mal so machen, aber vielleicht ist das mal so eine Idee, aber wir würden euch vorher vorwarnen, wenn wir das machen. Wir haben ja auch so einen Pizzaofen, aber da würde maximal einer reinpassen. Also das war so die Idee und gesagt, getan, die Statue wurde gebaut, das Orchester war bestellt, die Instrumente waren gestimmt und alle Leute, die Einlader waren verschickt, sind halt da hingekommen. Es war so abgemacht, wenn die Instrumente erklingen, dann sollten sich alle niederwerfen und diese Statue da, diesen Gott anbeten. Jetzt waren das ja Juden, die drei, und sie wussten, unser Gott hat gesagt, in den 10 Geboten, auf Platz Nummer 1, hat er gesagt, ich bin Jahwe, der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir keine Bilder schaffen und dich vor ihnen niederwerfen. Du sollst dich nicht verpflichten, anderen Göttern zu dienen. Du sollst nur mich als Gott haben. Und sie wussten, das ist nicht in Ordnung. Da können wir eigentlich nicht, da dürfen wir nicht mitmachen. Aber auf der anderen Seite, die Konsequenzen waren halt auch sehr, sehr klar und sehr, sehr hart. Und in der Situation, wo dann halt die Instrumente erschallen, werfen sich halt alle auf die Knie und beten diesen Gott an vom König. Nur sie bleiben stehen. Und ich stelle mir das schon allein so irre vor. Ja? Ich habe so ein Plattencover davon und das hat mich immer so auch angespornt, wenn alle niederknien, aber drei Freunde bleiben standhaft und bleiben stehen und knien sich nicht nieder und beugen sich nicht diesem Druck. Der König hat es gar nicht sofort gemerkt, aber es dauert natürlich nicht lange, da haben ihm einige Leute halt Bescheid gesagt, hör mal, da drüben, da gibt es ein paar Israeliten, die werfen sich nicht nieder. Du hast doch gesagt, alle müssen sich niederknien, wenn hier die Instrumente spielen. Und du hast gesagt, wenn er das nicht macht, der kommt in den Ofen. Er so, ja, richtig, habe ich gesagt. Holt mir die mal her. Er war natürlich tierisch sauer und sagte, okay Leute, ihr habt das nicht richtig verstanden. Ihr müsst euch niederwerfen. Ihr habt jetzt nochmal eine Chance. Wir spielen gleich nochmal die Instrumente und ihr werft euch nieder. Verstanden? Und wenn das nicht geht, dann mit dem Ofen. Ihr wisst Bescheid. Und ich frage euch, welcher Gott sollte euch denn aus meiner Hand noch retten? Und dann antworten die drei etwas, was ich so geil finde, so cool finde und ich möchte mir gerne davon eine Scheibe abschneiden und in mein Leben reinpacken und ich möchte euch gerne eine Scheibe davon abschneiden und das irgendwie, dass ihr das auch in euer Leben irgendwie reinbringt. Sie sagen, also der König sagt, welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten. Auch aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Oh, super mutig. Dem damaligen Herrscher, ja, das was irgendwie der mächtigste Politiker in der damaligen Welt, auch ein total cholerischer Herrscher, nicht zu vergleichen mit jedem cholerischen Chef, den du vielleicht in deinem Leben schon kennengelernt hast. Und der rastet natürlich auch prompt total aus, hat so eine Krawatte und sagt so, der Ofen 7-mal so heiß wird der jetzt angemacht. Wir fesseln die, nehmen die stärksten Soldaten und ab in den Ofen. Gesagt, getan, sie werden halt gefesselt und werden halt von den Soldaten in den Ofen geschmissen und sterben. Also die Soldaten sterben, weil der Ofen so dermaßen heiß ist, dass ja selbst von denen, wenn man zu nah an den Ofen rankommt, man halt schon stirbt. Und jetzt ist das Erstaunliche, ich habe das mal hier so nachgelesen, also oder was ich ein bisschen auch merkwürdig finde, es gibt eigentlich nur eine einzige Bibelübersetzung, die ich jetzt gefunden habe, nämlich die Einheitsübersetzung, die hier noch einen Text einfügt, der steht in den meisten anderen Bibeln gar nicht drin, weil er nur in Griechisch erhalten war, was in dem Ofen passiert ist. Nämlich, dass die drei Jungs, die drei Freunde, haben angefangen zu beten. Im Feuer. Sie gingen umher und haben erstmal Gott all ihre Sünden bekannt und auch die Sünden und die Verfehlungen von den Leuten aus ihrem Volk. Und haben sich entschuldigt, Gott, ach ja, wir haben auch echt viele Sachen falsch gemacht und Mist gemacht und da haben wir gefehlt und wir haben vieles von dem, was du uns gesagt hast, nicht respektiert und uns nicht danach gerichtet. Und so geben sie ihren ganze Belastung, alle ihre Bedrückung, alles, was falsch gelaufen ist, alles, was schief gelaufen ist, bei Gott ab und entschuldigen sich nochmal bei ihm. Draußen die Leute, die Babylonier, wieder weiter am Stochen und Harz rein und Reisig rein und Pech rein und so weiter, um den Ofen weiter anzuheizen. Und die sind immer noch drin am Beten und irgendwie nicht klein zu kriegen. Dann kommt plötzlich ein vierter Mann, ist mit im Ofen, ein Engel. Gott schickt einen seiner Leute. Und dieser Engel, der sorgt dafür, dass die Flammen halt irgendwie aus dem Ofen rausschießen sozusagen, 25 Meter hoch ungefähr, schießen die Flammen aus dem Ofen raus. Sie hatten irgendwie so seitlich wie so ein Fenster und oben nach oben waren die auch geöffnet. Und das ist, wie es hier in diesem Text heißt, da drinnen wie ein taufrischer Wind war. Ganz angenehm. Und draußen, wie ein Hochofen muss das gewesen sein, wenn die Leute schon in der Nähe sterben. Und irgendwann merken dann die drei Freunde, hey, es ist ja angenehm hier drin. Ist ja eigentlich, hey, Gott rettet uns. Und es beginnt ein totaler Lobpreis. Und sie preisen den Herrn und singen und danken Gott für alles und jedes. Und wirklich, das ist hier so aufgeführt. Danke für die Tage und für die Nächte und preist den Herrn alle. Feuer und Glut, Frost und Hitze, Tau und Schnee, Eis und Kälte, Raureif und Schnee, Licht und Dunkel, Blitze und sonst irgendwas. Und da wird also alles Mögliche, was ihnen einfällt. Und da ist ein totaler Lobpreis und eine super Stimmung. Und irgendwann guckt der König dann nochmal, guckt er sicher auch die ganze Zeit rein. Ja, wann, die müssen doch jetzt mal... Da muss doch jetzt mal was passieren. Die laufen da immer auf und ab und dann zählt er nochmal durch und sagt, waren das nicht drei Leute, die ich da reingeschmissen habe? Gewiss, König, ja, es waren eigentlich drei. Ja, aber das sind jetzt vier und einer sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und dann wird ihm klar, dass die leben und dass sie nicht brennen. Und dass ihr Gott das geschafft hat. Und er ruft sie raus und weil er halt ein Choleriker ist und noch nicht allzu viel verstanden hat, auch von dem Herrn, an dem wir glauben, hat er auch dann direkt natürlich ein Gesetz erlassen und hat gesagt, ja, wer nochmal sich schändlich über den Gott von Abednego und Schadrach und Meschach äußert, der soll in Stücke gehauen werden. Also wieder so eine Ansage. Aber er hat auf jeden Fall das erkannt. Gott hat ihnen geholfen. Und ich finde die Geschichte an sich schon total super und schon total beeindruckend an sich. Und ich muss auch sagen, dass ich das so enorm finde, dass dein Gott die Macht hat und die Möglichkeit hat, dich sogar vor einem Feuer unversehrt zu bewahren. Als man die rausgeholt hat und dann halt auch die ganzen Schaulustigen drumherum waren, dann hat man festgestellt, die Haare sind nicht angesenkt, die Klamotten sind noch in Ordnung und die riechen noch nicht mal, als hätten sie am Lagerfeuer gesessen. Alles noch taufrisch und alle sind völlig von den Socken. An sich finde ich das schon so toll, also die Geschichte an sich, aber ich möchte trotzdem nochmal so drei Sachen da draus, so drei Aspekte für uns da rausziehen. Erstens finde ich es total super und beeindruckt mich, mit welcher Radikalität diese Aussage dem König gegenüber, mit welcher Radikalität sie ihren Glauben durchziehen. So jemandem das so zu sagen, wir werden lieber sterben, auch wenn Gott uns nicht hilft, als unserem Gott untreu zu werden. So kompromisslos zu sein, auch so Nachteile in Kauf zu nehmen, auch wenn Gott nicht helfen würde, finde ich total super. Und ich glaube, dass das eigentlich auch wirklich das ist, was ja Gott auch für uns hat oder das, was er uns auch wünscht oder das, was ja unser Ziel auch ist. Es gibt im Leben zwei Wege. Der eine Weg, wo die meisten Leute langgehen und dann einmal den Weg mit Jesus. Die ersten Christen wurden auch Anhänger des Weges genannt. So sagt die Apostelgeschichte. Das war so auch so ein Name der Gemeinde. Das sind die Anhänger des neuen Weges. Und oft zeigt sich das, dass es wirklich zwei Wege sind. Dass es man nicht irgendwie mit beiden Dingen befreundet sein kann. Nicht mit dem Lauf der Welt, nicht mit dem Zeitgeist und mit Gott. Man kann nur mit einem befreundet sein. Mit dem anderen ist man immer verfeindet. Und sich dann wirklich auch klar, es gibt diese Momente, wo man wirklich, wo dieses Do or Die auch da ist. Wo man sich entscheiden muss, okay, was will ich? Will ich mit Gott leben oder lebe ich so wie alle leben? Denke ich das, was Gott auf dem Herzen hat oder denke ich das, was so gerade in ist, gedacht zu werden? Und ich wünsche uns das, so dieses so Radikale im positivsten Sinn, dieses Kompromissloseste im positivsten Sinn, weil wir haben oft auch darüber gepredigt, dass ja Jesus diesen Herrschaftsanspruch auf unser Leben hat. Jesus ist nicht nur gekommen, um unser Leben irgendwie auch reich zu machen. Das natürlich auch. Ist nicht nur gekommen, dass wir uns zu unterstützen bei Prüfungen, für die wir zu wenig gelernt haben. Ist auch nicht dazu gekommen, in erster Linie um Busse und Bahnen aufzuhalten, wenn ich mal wieder zu spät aus dem Bett aufgestanden bin. Ich stelle mir das immer so vor, dass ja wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, so oft, das war so typisch bei mir, ne, zu spät aufgestanden, oh Gott, bitte mach, dass ich den Bus noch kriege. Und ich stelle mir vor, Busfahrer muss echt ein harter Beruf sein, wenn du da immer auch nicht nur, ja, auch dann da so Gegenwind bekommst, ne, da vielleicht der allmächtige Gott immer noch so den einen oder anderen Bus aufhält. Das ist ja so, macht Gott ja auch, aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern das, worum es geht, ist ja wirklich, dass Gott den Anspruch hat, unser ganzes Herz zu haben, dass wir nicht halbherzige Leute sind, sondern Leute, die ihn mit vollem Herzen lieben, die das tun, was er sagt und die auch bis ans Äußerste gehen, die dafür bereit sind, auch für ihre Überzeugung, für den Gott der Liebe, für die Werte, die die Bibel auch darstellt, ganz klar auch zu sagen, jawohl, ich ziehe das durch. Und diese Kompromisslosigkeit ist ja jetzt bei uns selten so gefordert, dass es jetzt wirklich um Leben und Tod geht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt irgendwie einem von euch in den nächsten Monaten so passieren wird. Dass wirklich da, okay, entweder du verrätst deinen Glauben oder ich bring dich um. Das ist jetzt zum Glück so, dass das in Deutschland ja nicht der Fall ist. Aber ich bin mir sicher, dass auch du regelmäßig oder vielleicht auch zukünftig auch in diese Situationen reinkommst, wo die Frage ist, okay, mein Glauben verraten oder ja, peinliche Situationen, Nachteile in Kauf zu nehmen, arbeitslos zu werden, irgendwie sowas. Und keine Ahnung, es gibt ja solche Situationen, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Junggesellenabschied und dann ist man da und ist fröhlich zusammen und feiert und dann entwickelt sich so eine Situation, dann wird man doch noch irgendwie in so ein Striplokal irgendwie mit eingeladen oder in einen Puff oder sowas. Und dann ist es echt wichtig, okay, man hat dann die Situation, sage ich jetzt wirklich, nee, ich gehe da nicht mit. Ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich darf das nicht. Jesus sagt, das ist nicht okay, ich mache das nicht. Oder, ja, ist jetzt peinlich, wenn ich jetzt da mitgehe und da so Farbe zu bekennen und ich gucke auch nicht hin oder ich gucke weg und man geht diese Kompromisse ein und man weiß eigentlich in seinem Herzen, eigentlich solltest du hier nicht sein. Oder andere Dinge, wenn auf der Arbeit irgendwie was läuft, eine ganz krumme Tour und du sollst irgendwie mit eingebunden werden, irgendein Produkt verkaufen, was wirklich eigentlich Käse ist. Oder irgendwelche Verträge damit irgendwie zu machen, die irgendwo ein Fake haben. Und du weißt, hey, das ist nicht richtig. Und auch wenn der Chef das verlangt, mein Gott, der steht noch drüber und der verlangt von mir was anderes. Und er sagt, mach das nicht und nimm lieber den Nachteil dafür in Kauf. Oder es gibt Dinge, Leute, die wissen eigentlich, hey, da wo ich arbeite, was weiß ich will das nicht verallgemeinern, aber es gibt ja auch Arbeitsstellen, wo du weißt eigentlich, du solltest nicht da sein. Es ist nicht gut und auch dann in Kauf zu nehmen, okay, Gott hat mir es gesagt, ich soll da nicht sein, ich tue das jetzt. Keine Kompromisse zu machen, keine faulen Kompromisse zu machen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man gut Kompromisse machen soll, aber auch da echt radikal zu sein. Da nicht in die Knie zu gehen, sondern aufrecht stehen zu bleiben, aufrecht zu leben, das finde ich super. Jetzt ist ja die Situation, dass ja alles irgendwie so klein anfängt. Normalerweise. Wenn ich mir so die Situation hier so vorstelle, hier mit den drei Freunden und mich dann so quasi da so reinversetze, wenn ich jetzt einer der drei Freunde gewesen wäre, keine Ahnung, ich stelle mir das dann vor wie in so einem Sandalen-Epos, ja, und irgendwie man ist kurz bekleidet, so ein Schurz an, ein paar Sandalen und dann sagt der König, verleugne deinen Glauben oder in den Ofen und dann setzen die Streicher ein und der Schweiß auf der Stirn und man guckt sich so mehrfach an und ich sage so, nein, ich bleibe dem Herrn treu. Dann hoffe ich natürlich, jawohl, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die bei ihrer Sache bleiben, die zu ihren Überzeugungen stehen, die aufrecht bleiben, die kompromisslos leben, die radikal für den Herrn sind. Aber sind wir dabei? Also ich wünsche euch das ja auch, dass man dann noch sagt, dass man das Rückgrat hätte, auch sich für das Richtige zu entscheiden, nicht einzuknicken. Und ich glaube, dass sich das immer abzeichnet, ob man ein Typ ist, der einknickt oder der aufrecht stehen bleibt. Ich glaube, das zeichnet sich immer ganz früh ab. Das zeichnet sich nämlich in den ganz vielen kleinen Dingen vorher ab, vor solchen Situationen. Da zeichnet sich das ab, ob man einknickt oder ob man aufrecht mit Betonrücken stehen kann. das zeichnet sich vorher. Manche Leute denken, das ist ja eigentlich genau andersrum. Ich höre das manchmal, dann sagen Leute, oh, wenn ich mal ganz viel, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann wäre ich auch großzügig. Oder dann würde ich auch die Gemeinde unterstützen. Oder wenn ich was richtig Tolles könnte und ganz viel Zeit hätte, dann würde ich auch in der Gemeinde mitarbeiten oder auch was für andere tun. Und ich glaube, dass das nicht so ist. Jesus sagt in Markus 16, wer in den kleinen Dingen treu ist und zuverlässig, der ist es auch in den großen. Und wer in den kleinen Dingen schon untreu ist, der wird es in den großen auch sein. Und bei den drei Freunden war das auch so. Vorher wird berichtet, dass sie, als sie nach Babylonien kommen, in diese Schule, in diese Ausbildungszeit, da sollen sie dazu gezwungen werden, Essen zu sich zu nehmen, was nach ihrem, nach dem alttestamentlichen Essensbestimmung nicht in Ordnung war. Und da geht es ja auch eher um so eine kleine Sache. Auch im Alten Testament, da steht schon, liebe den Herrn und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind so die Big Points, das sind die großen Dinge. Aber es gab auch einige kleine Dinge, nämlich halt, sich von gewissen Dingen fernzuhalten, auch Dinge, die für uns jetzt nicht mehr gelten, aber Essensvorschriften. Und die haben das durchgezogen. Die waren in den kleinen Dingen konsequent. Haben gesagt, nein, das werden wir nicht tun. Sie haben da irgendwie auch so einen Deal geschlossen. Dann essen wir halt auch nur Gemüse und Wasser, trinken wir dann. Und da kommen wir mit klar. Und guck mal, das wird uns ganz gut bekommen. Und Gott hat es auch gesegnet. Also sie waren schon bei solchen Dingen auch zuverlässig und haben versucht, sich echt genau daran zu halten, was so der Herr sagt. Und ich glaube, so hat sich das auch abgezeichnet. Ja, sie waren in den kleinen Dingen treu. Und deswegen waren sie es hinterher auch in den Großen. Es gab mal so eine Geschichte am Anfang von den Jesus Fix Remscher, die hat uns echt beeindruckt. Und die hatten Jojo und Mesi gehört. Die waren in Amsterdam gewesen, bei Steiger. Da gab es so ein Hausboot und da wurden halt so Rock'n'Roll Bible Studies gemacht. Und in diesem in Amsterdam, da wurde eine Geschichte erzählt, da hat einer von diesem Team wohl in der Kneipe gesessen. Und hat, Manuel, was ist los? Genau, in Amsterdam hat einer erzählt, er saß in der Kneipe und sitzt da so und dann hört er die Stimme Gottes in seinem Herzen, die sagt, steh auf und mach da hinten in der Ecke einen Kopfstand. Das ist natürlich eine verrückte Situation. Also, ja, das ist ja auch irgendwie total crazy und merkwürdig, jetzt in der Ecke einfach aufstehen und einen Kopfstand zu machen. Und, ja, da gucken einen ja alle an. Aber er hat das nochmal gehört. Steh auf und mach da hinten in der Ecke einen Kopfstand. Und der Mann ist wirklich so drauf gewesen, dass er aufgestanden ist und ist in diese Ecke gegangen und hat einen Kopfstand gemacht. Und auf dem Weg zu dieser Ecke hörte er, wie sich zwei Leute unterhalten und hörte so ein Wortfetzen, bekam er dann noch mit. Und der eine sagte zu dem anderen, ich kann an deinen Gott erst dann glauben, wenn sich da hinten einer in die Ecke stellt und Kopfstand macht. Und wir haben gedacht, wow, ich meine, was muss das für den Mann beeindruckend gewesen sein, wenn sich da direkt danach jemand in die Ecke stellt und Kopfstand macht. Und wir haben darüber gesprochen und fanden das super. Und gesagt, hey, so wollen wir auch sein. Und es war auch jemand dabei, der sagte, hey, auf sowas warte ich auch. Das will ich auch für Gott machen. Ja, wenn er sowas total abgefahrenes hätte, dann mache ich das auch. Und dann so, ja, dann hör doch mal hin, ja, aber das müsste schon was Abgefahrenes sein, sowas jetzt, sowas Einfaches, so Jesus liebt dich, nee, das mache ich nicht. Und ich glaube, dass das auch hier wieder eine Sache ist, wenn man nicht bereit ist, irgendwie was Einfaches zu machen, dann wird man auch nicht bereit sein, was Schwieriges zu machen. Wenn man nicht in dem Kleinen treu ist, dann wird man es in dem Großen auch nicht sein. Und auch bei solchen Big Points, wie wirklich da, wo es um wirklich eine wichtig krisige Situation gibt, noch wesentlich schwieriger als bei Aldi an der Alkoholtheke, da sich wirklich dann auch zu überwinden, das durchzuziehen. Ja, noch eine letzte Sache, die ich daran gut finde. Einmal, glaube ich, zeichnet sich das vorher ab, ob man seinem Herrn treu bleibt oder ob man den Glauben verrät. Und drittens, was mir da auffällt, ist, dass es bei denen eine unheimliche Freude ja letztendlich freigesetzt hat. Die haben Lieder gesungen und Gott für alles Mögliche gedankt und ja, gesungen und Lobpreis gemacht und eine riesige Freude gehabt. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall ein Resultat ist. Einmal ist das was total Menschliches und nicht mal was Göttliches. Wenn man etwas Gutes tut, dass man sich danach auch gut fühlt. Es hat mal so einen Wissenschaftler gegeben, der wollte das mal rausfinden. Was macht eigentlich glücklicher? Macht es glücklicher, etwas Gutes zu tun, oder macht es glücklicher, sich zu vergnügen? Und er hat wirklich da so ein Projekt gestartet, und es wurden halt Leute beauftragt, die sollten mal alles aufschreiben, immer dann, wenn sie sich vergnügen, wie sie sich dabei fühlen, wie lange dieses Gefühl anhält, wie intensiv das ist. Und dann sollten sie sich mal bemühen, immer spontan Leuten etwas Gutes zu tun, und sollten auch aufschreiben, wie sie sich danach fühlen und wie lange dieses Gefühl anhält. Und wie man sich ja vielleicht auch schon fast denken kann, das Gefühl, jemand anderen etwas Gutes getan zu haben, hält so viel länger an, ist so viel intensiver, ist so viel besser. Deswegen sollten wir uns natürlich trotzdem auch vergnügen, aber es hat an sich schon so eine hohe Qualität, etwas Gutes zu tun. Man fühlt sich so gut danach. Gott hat ja ständig dieses Gefühl, ja, er tut ja ständig Leuten was Gutes, und er muss sich ständig auch richtig geil fühlen deswegen. Und ich glaube, das ist auch bei, gerade wenn wir etwas Richtiges tun für den Herrn, auch wenn es schwer gefallen ist, dass danach dieses Gefühl, jawohl, ich bin stehen geblieben, es war gut, was ich gemacht habe, es war die richtige Entscheidung. Ja, das Gefühl, ich kenne das, und das ist so super. Und es lohnt sich auch dann immer wieder diese Überwindung hinzubekommen. Ich habe es erlebt, keine Ahnung, wo Gott mir gesagt hat, bekenn mal dem und dem, was du falsch gemacht hast. Ach, und ich denke immer, Gott, muss das wirklich sein? Reicht das nicht, wenn ich dir das sage? Oder ich schreibe es ja auch noch auf einen Zettel und vernichte den dann? Oder muss das denn auch der sein? Der kennt mich ja auch noch. Aber wenn man es dann gemacht hat, man fühlt sich danach so gut. Oder wenn man irgendwie in einer Situation standhaft geblieben ist und gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Gott hat mir gesagt, ich soll das lassen. Und man lässt es auch. Man fühlt sich danach richtig gut. Ich weiß nicht, wie Roland sich gefühlt hat, nachdem er dann zu Hause ankam, aber dann gesagt hat, hier, 4 Flaschen, ja, ich habe es geschafft, ich habe es gebracht. Aber okay, das passt jetzt auch nicht so 1:1, aber in schwierigen Situationen das Richtige zu tun, das durchzuziehen, ist, am Ende sind wir immer auch die Beschenken, und es fällt immer auch etwas an Fröhlichkeit und Lebensfreude auch für uns ab. Ja, das war das, was ich so euch da weitergeben wollte. Jetzt bitte ich einmal nochmal die Musiker nach vorne. Ich weiß nicht, wo seid ihr? Seid ihr noch da?